Alle ringen in unterschiedlicher Intensität mit Selbstzweifel. Also alle müssen dieses bin ich gut genug ein Stück weit überwinden, damit es sie nicht zurückhält. Manche sind da schon weiter auf der Reise und andere sind eher am Anfang ihrer Reise, aber alle ringen damit. Egal wie, wenn man die von außen guckt, wie kompetent die sind und wie rhetorisch fit und wie souverän die wirken. Aber im Inneren, da ist dann plötzlich eine Atmosphäre, wo man auch ein Stück weit da auch authentisch das zeigt, wie man sich wirklich innerlich manchmal fühlt. Und das fand ich total verbindend.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
Heute haben wir im Hills & Willys Leadership Podcast eine besondere Premiere. Anlässlich der 10. Folge darf ich zum ersten Mal zwei Interviewgäste am Mikrofon begrüßen. Biljana und Benjamin Schmidtlein aus Wasserburg am Inn. Das liegt auf halber Strecke zwischen München und dem Chiemsee im schönen Oberbayern. Die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet, haben zwei Teenager und leiten gemeinsam eine kleine Baptistengemeinde vor Ort. Biljana arbeitet als Sozialpädagogin in einer Einrichtung für behinderte Menschen und Benny ist Partner einer auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei in München. Die Schmidtleins haben vor einem knappen Jahr ihr 18-monatiges Leadership-Training bei Hills & Willys abgeschlossen, das sie gemeinsam als Ehe- und Gemeindeleitungspaar durchlaufen haben. Mit ihrem Engagement im Hope Center in Wasserburg sowie einem möglicherweise zweiten Hills & Willys Standort im Süden Deutschlands hätten wir heute eigentlich schon genügend miteinander zu besprechen. Dennoch wollen wir auch fachlich in die Tiefe gehen und werden miteinander das Thema mutig beenden reflektieren, denn sie stehen mit ihrer Gemeinde schon seit geraumer Zeit vor genau dieser offenen Frage, ob es vielleicht an der Zeit sein könnte, die Pforten zu schließen und neue Wege einzuschlagen. Ein sicher für viele sehr spannendes Thema und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast-Interview. Liebe Biljana, lieber Benny, lasst uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie seid ihr heute in den Tag gestartet?
Ich habe so ein Stück weit für mich gelernt, das ist dieser Miracle Morning ist ja auch Bestandteil des Hills & Willys Trainings, am Morgen für mich zu sorgen. Und gerade mit meinem Leviten im Austausch habe ich für mich entwickelt, dass ich morgens einfach rausgehe. Also das Erste, was ich mittlerweile mache, ist aufstehen, raus, Sonnenlicht, Bewegung. Und das ist gerade etwas, mit dem ich jetzt seit ein paar Wochen experimentiere und es tut mir so gut. Also nichts anderes, sofort in den Tag starten, indem ich raus in die Natur, Bewegung, Sonnenlicht, Sport und das tut mir wahnsinnig gut. Und dann starte ich auch ganz anders in den Tag. Und so bin ich auch gestartet. Dann hatte ich noch einen Call mit meinem Partner und schon sind wir hier im Podcast.
Sehr gut. Und bei dir, Biljana, wie ist dein Tag gestartet?
Ja, total entspannt. Also ich habe eigentlich auch eine Morgenroutine, muss man sagen. Also ich gucke immer, dass vor dem ersten Termin, bevor es losgeht, ich 2 Stunden habe. So stehe ich auf, mache mich erstmal fertig und dann nehme ich mir die Zeit in der Küche, mache mir einen schönen Kaffee, setze mich an meinen Küchentisch und ich habe einen total schönen Platz. Ich gucke so direkt in die Natur raus. Da sehe ich manchmal so unser Eichhörnchen von Baum zu Baum hüpfen und schaue den Vöglein zu. Und das ist was mich irgendwie total schön in den Tag geleitet, sage ich mal so. Genau, und das ist für mich ein total schöner Beginn. Und so fange ich eigentlich fast jeden Tag an. Genau, manchmal ein bisschen mit Gebet, heute nicht. Heute schon mit ersten Gedanken zum Podcast, aber genau, ruhig würde ich sagen.
Es klingt so, als wenn ihr beide Kraft schöpft auf so einer Morgenroutine, aus so einem Programm, euch einfach auch Zeit zu nehmen, gut in den Tag zu starten. Was für Gewohnheiten oder Routinen helfen euch noch als Leiterin oder Leiter Kraft zu tanken und ausgeglichen zu bleiben?
Also was ich auch viel mache, ist atmen. Also
empfiehlt sich.
Bewusst atmen. Also auch das habe ich mit meinem Leviten, wir sind da so ein bisschen Sparringspartner, aber er geht mir da so ein Stück weit einen Schritt voran. Levitentum ist ja Teil des Hills & Willys Universum. Wir sind weiter wöchentlich im Austausch. Dann habe ich einfach angefangen mit Wim Hof Atmung. Also ganz bewusst tief einzuatmen, Luft anzuhalten, einfach um das Stresslevel runterzubekommen. Kalt duschen hilft auch manchmal. In die Sauna gehen und dann in dieses kalte Becken gehen für mehrere Minuten. Auch das, finde ich, hilft wahnsinnig, um die Gedanken runterzubekommen. Was ich eigentlich auch sehr, sehr genieße, wenn ich die Zeit habe am Vormittag, so ein bisschen noch langsamer in den Tag zu starten, da habe ich so eine Journal-Bibel mit neuer Genfer Übersetzung, gehe einfach mal in den Text intensiv rein und habe so eine intensive Zeit mit Gott. Ich habe das nicht jeden Tag, nicht diese 15 Minuten oder so, aber wenn ich diese Zeit habe, dann auch mehrere Stunden mal einfach reflektieren, im Journal auch aufschreiben, Gedanken sortieren. Und das finde ich auch echt so gut, also eine gute Beziehungsarbeit und auch gut, um in den Tag zu kommen.
Also mir hilft es total, wenn wir spazieren gehen. Benny und ich haben eigentlich auch so versuchen, ja, eine tägliche Routine darin zu haben, dass wir miteinander spazieren gehen. Und dann gehen wir eine halbe Stunde, das ist gar nicht lang, aber wir haben hier direkt am Haus, können wir in die Natur starten. Und das ist für mich eigentlich so die Runde, wo wir miteinander ringen, wo wir miteinander Dinge anschauen, wo wir so ein bisschen Psychohygiene machen, ja, und uns einfach austauschen. Das ist sowas, was mir total gut tut. Und was ich auch total gerne mache, ich nehme mir im Tag immer wieder gerne auch Zeiten, wo nichts passiert. Ich finde, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo eigentlich auch immer erwartet wird, dass man in der Freizeit irgendwie was Schönes unternimmt. Aber ich finde, es ist total wichtig, dass wir Müßiggang haben, wo mal nichts passiert, dass einfach die Gedanken, die im Kopf sind, kommen können, dass man die zu Ende denken kann und dass man einfach für sich sortieren kann. Und die Zeiten nehme ich mir. Die tun mir total gut. Und so an größeren Sachen, sage ich mal, gehen wir einfach gerne in die Sauna. Gehen wir echt so für mehrere Stunden, machen mehrere Saunagänge, reden dann dabei auch, klären da auch Dinge und ja, entspannen einfach. Also das sind, glaube ich, so für mich die wichtigsten Dinge zum Runterkommen und die so in unseren Alltag Routinen sind.
Klingt sehr stark danach, dass ihr da für euch sorgt und gut für euch sorgt. Und ich weiß, dass ihr ja auch sonst sehr gut eingespannt seid. Vielleicht, Biljana, magst du ein bisschen erzählen von deinen beruflichen Tätigkeiten, wo du gerade aktiv bist?
Ja, total gerne. Ich arbeite in einer großen Einrichtung für behinderte Menschen. Ich bin da Fachdienst. Das heißt, ich bin nicht in einer Gruppe oder so, sondern ich betreue drumherum, kann man sagen. Und ich habe da so zwei Arbeitsfelder. Zum einen ist es so, dass ich die Teams begleite und die Gruppenleiter so ein Stück coache und gucke, wie ist die Teamdynamik und da so ein Stück mit reingehe und von außen einfach drauf gucke. Und das andere ist, dass ich einfach mit den behinderten Menschen selber arbeite. Also ich bin quasi die Entspannungs-Biljana. Ich komme und mache autogenes Training. Ich biete basale Stimulation an und hole mir die einzeln aus den Gruppen. Das sind oft Menschen, die einfach sehr unter Spannung stehen, teilweise Aggressionen haben, einfach keine Skills haben, alleine runterzukommen. Und die hole ich mir und und übe das mit denen. Und ja, und das, was die nicht alleine schaffen, das schaffen wir einfach miteinander.
Wie bist du in dem Job gelandet? Was reizt dich da so besonders dran?
Oh, es ist so viel, aber ich glaube, es ist einfach die Liebe zu den Menschen. Ich liebe einfach die behinderten Menschen, weil die einfach sowas Vorbehaltloses haben. Die haben sowas Dankbares, sowas Freudiges. Das ist, du kannst denen mit Kleinigkeiten schon so eine große Freude machen. Und selbst die kleinsten Kleinigkeiten, die du anbietest, sind einfach Hilfen und führen zu großer Freude. Und das ist einfach auch was mein Herz erfüllt. Ich bin einfach jemand, der gerne mit Menschen zusammen ist.
Da muss ich einen Punkt ergänzen. Man muss Biljana nur beobachten mit behinderten Menschen. Dann weiß man, warum sie genau richtig in dem Job ist.
Ja, Benni, du hast ja auch mit Menschen zu tun, aber in einem anderen Bereich, jetzt als Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus?
Jetzt muss ich erstmal richtigstellen, sonst machen wir berufsrechtlich ein Problem. Ich bin tatsächlich kein Fachanwalt. Ich bin zwar hochspezialisiert aufs Arbeitsrecht und habe auch promoviert im Arbeitsrecht und habe immer in arbeitsrechtlichen Fachkanzleien gearbeitet und habe mich. Dann zuletzt war ich noch Syndikusanwalt in der Schörgruber Unternehmensgruppe und bin jetzt seit 2 Jahren selbstständig. Und zu deiner Frage, was meinen Arbeitsalltag so prägt, ich fasse das mittlerweile zusammen nach 10 Jahren arbeitsrechtlicher Beratung. Ich bin eigentlich ein Konfliktmanager. Also in irgendeiner Form gibt es Konflikt zwischen Organen, gerade in Trennungen zwischen einem Vorstand, einem Geschäftsführer und seinem Dienstgeber oder zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder Betriebsrat, Gewerkschaft und Arbeitgeber. Und in irgendeiner Form kommen wir eigentlich immer ins Spiel, wenn Konflikte sich verhaken oder sie selber nicht gelöst werden können. Und das ist, finde ich, mittlerweile der Kern, warum im Arbeitsrecht auch ganz oft Vergleiche geschlossen werden, warum man ganz oft versucht, eine Lösung am Verhandlungstisch zu bekommen. Auch das Gericht ist meistens nur ein Verhandlungstisch, nur dass halt dann plötzlich ein Richter da sitzt, der manchmal hilft, auch die Parteien zusammenzubekommen. Aber im Kern ist das Thema, Leute sind in einer verfahrenen Situation, auch manchmal in einer krisenhaften Situation, manchmal auch sehr emotional belastet, wenn sie gehen müssen. Und ich helfe ihnen, eine neue Perspektive zu entwickeln und ein gutes Ergebnis zu erreichen und den Konflikt zu überwinden in irgendeiner Form.
Wenn du deinen Job jetzt schon so als Krisen- und Konfliktmanager beschreibst, ist das nicht furchtbar anstrengend?
Das ist ganz interessant, weil von meiner Persönlichkeit her bin ich eigentlich ein konfliktscheuer Mensch. Und dann ist es oft interessant, wenn ich in meiner Rolle so ganz oft in die Konflikte reingehe und ja auch in der Rolle dann auch ganz bewusst manchmal die Eskalation herbeiführe. Es ist ja, manchmal berate ich den Konflikt ja regelrecht, weil der Konflikt ja auch hilft, um in eine Verhandlungsposition zu kommen. Und ich finde es manchmal sehr anstrengend. Deswegen habe ich auch gesagt, diese Sauna und rausgehen, und das sind nur einige von den Dingen, die ich immer wieder tun muss, um das Stresslevel runterzubekommen. Weil ja, ich finde es manchmal sehr, sehr anstrengend. Ich brauche immer wieder Zeit, Ruhe und Reflexion und Zeit mit mir, um dann auch ein richtig ausgeruhter Berater zu sein. Wenn ich das nicht für mich gut sorgen würde, dann wäre ich aus meiner Sicht auch kein guter Berater an der Stelle.
Jetzt seid ihr ja nicht nur beruflich gut ausgelastet, sondern auch im Gemeindeleben aktiv, einmal in der Gemeindeleitung und dann auch mit dem Hope Center in Wasserburg. Was hat es mit dem Hope Center auf sich und welche Rolle spielt eure Gemeinde in dem Zusammenhang?
Das Hope Center ist im Grunde nach meinem Verständnis eine Marke der Sieben-Tags-Adventisten hier in Deutschland oder wahrscheinlich sogar weltweit. Da bin ich jetzt gar nicht so genau informiert, aber auf jeden Fall ganz konkret vor Ort bedeutet Hope Center, dass man nicht ein klassisches Gemeindegebäude baut, wo dann Gottesdienst ist von einer Gemeinde, jetzt im Falle der Adventisten am Sabbat, am Samstag, sondern es ist ein Begegnungszentrum, das ganz viele Nutzungen miteinander vereint und Raum geben soll, dass Menschen sich begegnen. Also ganz konkret in Wasserburg hat das ja der damalige Pastor entwickelt, der auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, der Frederik Wolsch, und hat das mit einem Leitungsteam und externer Hilfe den Bauverein dann realisiert. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir da in dem Hope Center einen Kindergarten mit 3 Gruppen sehen, mit Krippe, auch mit Integrationskrippe. Wir haben eine Musikschule in diesem Zentrum, die 2 Räume hat. Wir haben dann die Coworking, die gerade in der Entwicklungsphase ist, eine eigene Coworking, die mit eigenen Räumen auch sehr modern, cool ausgestattet. Und dann aber auch im Grunde eine Lobby, die eher ein modernes Konferenzzentrum oder an ein schönes Café erinnert, aber sicher nicht an klassische Kirchengemeinde. Und dann haben wir insgesamt 3 Kirchengemeinden oder 3 Freikirchen, die in diesem Gebäude Gottesdienste feiern, 2 Freikirchen, die als Untermieter quasi am Sonntag Gottesdienste feiern, parallel, und die Adventisten, die es am Samstag tun. Und da gibt es so viel Potenzial zur Begegnung, und wir haben das über Jahre begleitet. Wir waren nicht die maßgeblichen Akteure, aber dadurch, dass ich mit Freddy verbunden bin, habe ich über Jahre das begleiten dürfen und war immer wieder dabei im Gebet, im Austausch, im Ideengeben, auch im Trösten, wenn große Herausforderungen kaum zu bewältigen so aussehen, als könnte man sie kaum bewältigen, und das war irgendwie spannend, und jetzt wurde das Ding realisiert.
Ja, und da ist einfach auch zwischenmenschlich viel passiert, würde ich sagen. Also Freddy hat darauf geachtet, dass wir uns jedes Jahr als Gemeinden auch wirklich begegnen, Fest feiern zusammen, dass wir uns verknüpfen, dass wir uns kennenlernen. Und da sind wirklich Beziehungen und Freundschaften auch entstanden, wirklich so über die 3 Gemeinden. Und inzwischen gibt es auch gemeinsame Veranstaltungen. Wir machen zum Beispiel an Weihnachten zusammen einen Open-Air-Gottesdienst in der Stadt. Also noch nicht mal im Gebäude, sondern wirklich draußen auf so einem großen Vorplatz in Wasserburg. Und wir haben zum Beispiel eine Aktion für die obdachlosen Männer in Wasserburg, wo es eine Geschenkeaktion zu Weihnachten gibt mit einem gemeinsamen Adventskaffee trinken und so. Und das ist so im Ausbau, ja. Das sind so die Anfänge, wo wir anfangen, einfach zusammenzugehen, zusammenzuplanen, Dinge zusammenzumachen und da einfach auch so mehr und mehr, würde ich sagen, zu einer Hope-Community zusammenwachsen.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills and Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Das eine ist ja natürlich jetzt nach den vielen Jahren der Planungs- und Bauzeit, ja, dass es jetzt endlich auch losgeht oder losgegangen ist und dass eben auch die Krippe und die Kindergartengruppen gestartet sind und die verschiedenen Angebote dort stattfinden. Aber das Besondere bei euch ist ja auch, dass da drei Kirchengemeinden, ja, unterschiedlicher Konfessionen unter einem Dach auch miteinander, ja, ich sag mal, sich nicht nur begegnen, sondern auch gemeinsame Projekte durchführen. Wie empfindet ihr dieses überkonfessionelle Herangehen an diese Aufgaben?
Also ich finde das erstmal großartig, dass man sich auf diese Reise begeben hat. Das hat ja wirklich schon vor Jahren angefangen. Also Freddy und seine Frau haben uns damals einfach im Gottesdienst besucht und wir haben uns eigentlich innerhalb von kurzer Zeit angefreundet. Und aus dieser Beziehung heraus, die er auch geknüpft hat, weil er ist schon auch ein Brückenbauer gewesen, sind wir zusammengekommen, haben uns jährlich getroffen, haben uns aber dann auch auf diesen Gottesdienst, den Biljana gerade erwähnt hat, eingelassen. Und dann sind Beziehungen gewachsen. Und dieses Zusammengehen und den Fokus wegzunehmen von der eigenen Gemeinde und was der eigenen Gemeinde was bringt, den Fokus auf, hey, was bringt der Stadt was? Was bringt dem Reich Gottes? Das ist für mich ein ganz wichtiger Begriff, den Jesus ja immer wieder verwendet, dieses, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Wie kann das denn praktisch Gestalt finden, das Reich Gottes? Wie kann das Ausdruck finden und wo kann man auch Ressourcen bündeln? Weil wir manchmal die Ressourcen gar nicht haben und gerade bei diesem Open-Air-Gottesdienst in der Qualität, beim letzten Mal hatten wir auf dem Marktplatz 250 Gäste, das ist für uns als kleine Gemeinden, also die Adventisten sind relativ groß, aber wir sind eine kleine Gemeinde, ist das auch eine riesen Herausforderung, aber auch ein Riesenerfolg, dass wir dadurch, dass wir die Ressourcen zusammenlegen an Predigt, an Moderation, an guter Musik, dass wir dann auch Dinge stemmen können, die wir alleine gar nicht schaffen würden.
Ich finde aber auch, wenn man so rauszoomt, ja, also ich kenne schon auch Zeiten, wo sehr der Fokus darauf gelegt wurde, ja, was Gemeinden ausmacht und was Gemeinden nicht ausmacht, ja, also wo man sich abgegrenzt hat und wo man gesagt hat, ja, aber das ist bei denen nicht gut, ja, und das kritisieren wir und da wollen wir uns irgendwie distanzieren von. Und wenn man jetzt bei diesem Projekt einfach auch mal rauszoomt, finde ich einfach toll, dass das überhaupt gar kein Gegenstand der Gedanken ist irgendwie oder ja des Miteinanders, sondern eigentlich eher so dieses, was verbindet uns eigentlich, ja? Und wie wunderbar ist das denn, dass bitte drei Freikirchen unter einem Dach zusammenkommen, ja? Wirklich so, also geistlich gesehen dieses, hey, wir sind doch alle Kinder Gottes, ja, und wir können zusammen unter ein Dach gehen und helfen uns und nutzen einfach auch so die, wie sagt man, die Synergien miteinander. Ich finde das wunderbar.
Dieses Verbindende zu suchen ist ja auch Bestandteil bei Hills and Valleys. Und als ihr vor gut 3 Jahren euch für die dritte Runde von Hills and Valleys beworben habt, ja, da habt ihr ja auch als Baptisten euch bei einem adventistischen Projekt angemeldet. Wie war denn das für euch?
Das war ganz spannend. Also das hängt nämlich dann auch stark mit unserer Gemeindegeschichte zusammen. Bejana und ich wurden Leitungsteam. Es gab vorher schon Leitungsteam, das ist ein Stück weit aus persönlichen Umständen zerfallen. Bejana hat über sich immer wieder die Aussage getroffen, ich bin eigentlich gar kein Leiter und ich sah das immer anders. Und irgendwann konnte ich sie überzeugen, dass sie es zumindest mal versucht und dass wir zusammen ein Leitungsteam bilden. Auch als Paar war das erstmal so eine Frage, passt das? Aber ja, wir wollen das versuchen und haben uns darauf eingelassen. Und Bejana sagte dann, ja, aber wir brauchen eine Ausbildung. Also sie braucht da irgendwie ein Fundament. Das ist jetzt zu theoretisch und sie will eine gute Ausbildung. Und ich war früher auf Willow-Leitungskongressen, ich habe Bücher gelesen. Manches hat mir geholfen, also gerade Bücher, ich kann gut über Bücher lernen, auch intensiv, aber vieles verpufft auch immer wieder.
Vielleicht darf ich da kurz einhaken, da bin ich völlig anders, ja. Also ich bin so der Typ, der mit Learning by Doing viel besser unterwegs ist. Das unterscheidet uns eben im Großen.
Aber gleichwohl, als sie das so sagte, ja, lass uns eine Ausbildung machen, gesagt, da bin ich auch dabei. Also ich habe es auch nötig. Nur weil ich ein paar Jahre schon in anderen Stellen Leitungsverantwortung habe, habe ich nicht den Eindruck gehabt, im Gegenteil, ich bin irgendwie fertig, sondern ich finde, man, umso länger man leitet, umso mehr kommt man zum Ergebnis, dass man nicht fertig ist und noch lernen. Also und in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, die ja viel mit Leitung zusammenhängt, da gibt es sowieso kein fertig, sondern da ist man, also gefühlt immer am Anfang. Und doch macht man Fortschritte. Auf jeden Fall haben wir dann uns umgeschaut, was gibt es eigentlich? Weil wir wollten kein klassisches Beschallt werden oder Inhalte bekommen und dann verpufft es wieder, sondern wir wollten, dass das tiefer geht und hatten dann auch da wieder mit Freddy uns ausgetauscht, ob er irgendwas weiß und er hat uns das so beiläufig erwähnt, ja, es gibt Hills and Valleys. Und dann haben wir recherchiert, wir haben auch noch mit einem anderen Anbieter hier aus Süddeutschland verglichen, der auch sehr, sehr exponierte Referenten hat, jetzt wie Johannes Hartl und so weiter. Aber unser Eindruck war, nee, das wird vermutlich wieder sehr frontal sein. Und uns hat gleich diese Leviten-Idee und Coaching und auch wenn ich das noch nicht konkret wusste, Training, was uns da erwartet, aber so dieses, es wird trainiert, es wird vertieft, du kommst gar nicht aus, das praktisch zu umzusetzen, das hat uns sofort angesprochen. Und dann gab es ja so einen ersten Zoom-Call, wo das auch nochmal vertieft wurde. Und da sagte einer der Teilnehmer, der dann später unser Teamcoach wurde, der Sören, er fing an mit Hills and Valleys in der Phase, wo er sich gedacht hat, boah, packe ich das überhaupt in all den Herausforderungen, in denen ich stehe? Und er sagt, es hat ihm so gut getan und es war so authentisch. In dem Moment hat er mich gehabt. Ich glaube, in dem Moment war ich committed, ich will auch dabei sein.
Wenn ihr jetzt heute auf diese 18 Monate zurückblickt, das ist ja schon ein knappes Jahr jetzt her, dass ihr euer Training abgeschlossen habt, was erinnert ihr besonders?
Boah, da muss ich tatsächlich erstmal überlegen, weil das so viel ist. Aber ich glaube, was für mich am prägnantesten ist, erstmal erscheint ja Hills and Valleys als ein Training, wo wir einfach so Leitungstools lernen und auch anwenden, trainieren. Aber was für mich tatsächlich auch noch ein ganz großer Punkt ist, den ich erst hinterher gecheckt habe, ist, dass es auch eine Persönlichkeitsschulung ist, dass es ein Nachreifen ist, ja, so wirklich an seine ganz persönlichen Kernpunkte kommen und da hingucken und daran arbeiten. Und das empfinde ich im Nachgang als einen totalen Schatz. Das war mir am Anfang nicht bewusst.
Für mich ist es am Anfang vor allem, und das hat sich eigentlich durchgezogen durch die ganze Zeit, diese Verbundenheit mit Leitern zu empfinden. Also dieses, ich bin nicht mehr alleine. Ich habe als Leiter oft das Gefühl, man ist irgendwie alleine. Man ist zwar verbunden mit der Gruppe, die man leitet, aber man ist irgendwie auf einer gewissen Ebene auch alleine. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, ich bin nicht mehr alleine, sondern ich spreche mit Leuten, die sofort verstehen, was für ein Problem ich habe. Obwohl jetzt mein Levit in einem völlig anderen Kontext als Sozialarbeiter tätig ist, als ich, sowohl beruflich als auch gemeindlich. Wir sind konfessionell unterschiedlich, aber er hat sofort verstanden und auch mein anderer Levit hat sofort verstanden, das sind die Herausforderungen. Und man hatte sofort eine Gesprächsebene, auf der man sich intensiv austauschen konnte. Mein anderer Levit ist nämlich auch Gemeindeleiter in einer Adventgemeinde. Und das war so kostbar. Und dann aber auch an den Wochenenden selbst hat man ja sein Team, mit dem wächst man immer mehr zusammen. Die Beziehungen werden intensiver. Und man hat das Gefühl, boah, dann wird man auch getragen und ermutigt. Wir schreiben uns heute noch über unseren Signal-Chat, wenn jemand was Besonderes erlebt hat oder eine besondere Herausforderung hat. Und die Gruppe ist da dabei. Natürlich durch die größere Distanz nehmen die Intensität ab gegenüber den Wochenenden. Aber das war so dieses, ich habe ein ganzes Team und dann habe ich auch noch einen Coach und dann habe ich auch noch ein Leitungsteam. Irgendwie bin plötzlich eingebunden in ein riesengroßes Netzwerk. Einmal im Jahr gibt es Alumni, dann begegne ich allen. Das gibt mir viel innere Stärke für das, was ich täglich mache.
Wenn ihr nochmal so an den Beginn des Trainings euch erinnert, was waren damals so die größten Herausforderungen als Leiter oder als Leiterin? Und wie hat Hills and Valleys geholfen, diese Herausforderungen anzugehen, vielleicht sogar zu meistern?
Also für mich war, glaube ich, somit die größte Herausforderung, eben nicht einfach nur im Gespräch zu sein, sondern vorne auf der Bühne zu stehen und wirklich so aus der Deckung zu kommen. Ja, weil das, ich würde sagen, ich bin Typ, der so im Zweiergespräch gut ins Reden kommen kann und kein Problem hat auch, sich zu öffnen. Aber vorm Publikum zu stehen, das war für mich schon echt eine Herausforderung. Das ist auch der Punkt, wo ich früher immer gesagt habe, das kann ich einfach nicht. Ja, das ist nicht mein Ding. Aber da zu sehen, es gibt Möglichkeiten und wenn man das probiert, kann man ganz neue Anteile an sich selber entdecken, sich darüber freuen und auch wachsen damit. Ja, also so für mich war das wirklich dieser Punkt, ja, vorne stehen und das Gelernte trainieren mit denen, die vor mir sitzen. Ja, aber zu wissen, die trainieren auch, nicht nur ich. Ja, die müssen auch mal vorne stehen.
Ja, bei mir sind es tatsächlich zwei Aspekte. Der eine, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, ist so ein Stück weit mein eigener Perfektionismus. So dieses, ich möchte mir eigentlich keine Blöße geben. Ich möchte nicht, dass mal was nicht gelingt. Damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt und ist mir auch nochmal präsenter geworden. Und einer aus meinem Team sagte dann, Benni, du musst auch einfach mal verkacken, wenn ich das mal so sagen darf. Und das hat mich so freigesetzt. Okay, ja, ich darf auch mal einen Fehler machen. Es darf auch mal nur 80% sein. Und das ist trotzdem in Ordnung. Und ich muss nicht permanent mich unter Druck setzen, dass es im Grunde 150% ist. Weil alle sind im Trainieren. Alle machen Fehler. Alle sind nicht perfekt und tun auch nicht so. Zumindest am Anfang, natürlich hat jeder noch so ein bisschen so sein Performance, aber man legt das immer mehr ab und sagt, naja, wir alle wachsen und wir sind definitiv nicht fertig, sonst wären wir nicht in einem Training und lassen uns auch drauf ein.
Das war, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt für mich, zu sehen, dass da alle nur mit Wasser kochen. Also ich weiß, als wir uns angemeldet haben, habe ich so ein bisschen Angst vor Hills and Valleys gehabt, weil irgendwie klar war, ey, da kommen nur Gemeindeleiter hin irgendwie oder Leute, ja, die ein eigenes Unternehmen haben und so. Und dann habe ich gedacht, was soll ich kleines Licht denn da unter all diesen intellektuellen großen Köpfen, ja, und habe aber gedacht, komm, sei einfach mal mutig, geh da einfach mal mit. Und das war gar nicht so. Also das hat mich so überrascht irgendwie. Alle kochen mit Wasser, da ist so eine wohlgesonnene Stimmung untereinander, ja, eine Verbundenheit, ja, auch eine Liebe, kann man wirklich sagen, ja, so, die einem einfach auch hilft, sich zu öffnen und da auch Schritte zu gehen, auch wenn man vielleicht mal, wie Benny sagt, verkackt, ja, oder Dinge nicht gut macht oder so. Das ist kein Problem. Wir sind im Training und zwar alle, auch die Dozenten, Trainer, alle, die da sind, ja, und das war echt cool.
Und es war so spannend zu sehen, dass im Grunde alle ringen in unterschiedlicher Intensität mit Selbstzweifel. Mhm. Also alle müssen dieses, bin ich gut genug, ein Stück weit überwinden, damit es sie nicht zurückhält. Das ist, bei manchen sind da schon weiter auf der Reise und andere sind noch eher am Anfang ihrer Reise, aber alle ringen damit. Egal wie, wenn man die von außen guckt, wie kompetent die sind und wie rhetorisch fit und wie souverän die wirken. Aber im Inneren, und da ist dann plötzlich eine Atmosphäre, wo man auch ein Stück weit da auch authentisch das zeigt, wie man sich wirklich innerlich manchmal fühlt, merkt man, alle ringen damit. Und das fand ich total verbindend. Dieses gemeinsam darum ringen, echt sein Potenzial auszuschöpfen und sich davon nicht zurückzuhalten.
Also das, was ich total feiere an Hills and Valleys, dass wir so einen sicheren Ort da miteinander geschaffen haben. Und da kann ich auch nur staunen drüber, so, weil das kann man halt auch, finde ich, nicht so richtig machen. Also da ist Gott sicherlich auch am Wirken, diesen Schutzraum einfach zu gewähren, wo dann einfach auch tiefe Gespräche möglich sind und man einfach auch mal über Schmerzpunkte miteinander spricht und über solche Herausforderungen und sicherlich auch über Selbstwertthemen miteinander und die Herausforderung einfach in der Gruppe teilt, im Zweiergespräch oder in kleineren Gruppen auch mit seinem Coach vielleicht nochmal entsprechend teilt und dann einfach auch in die Tiefe gehen kann miteinander. Jetzt könnten auch wir heute ja an unterschiedlichen Stellen in die Tiefe gehen, hier in unserem Podcast-Schutzraum sozusagen. Ich hoffe, dass ihr das als einen sicheren Rahmen irgendwie empfindet. Und ich hatte euch ja gefragt im Vorhinein, was wäre denn so ein thematischer Schwerpunkt für das Interview, was euch angenehm wäre. Und es kam von euch der Vorschlag Necessary Endings. Also gewissermaßen notwendiges Beenden, so mit einem Untertitel versehen, wann ist Aufhören ein Ausdruck guter Leiterschaft? Und ich finde das ein super spannendes Thema. Ich habe sofort gesagt, jo, das nehmen wir, das finde ich klasse. Aus welchem Grund habt ihr denn dieses Thema für den Podcast vorgeschlagen? Und was ist denn für euch überhaupt ein notwendiges Beenden? Was bedeutet das genau?
Also zum ersten Mal auseinandergesetzt habe ich mich mit dieser Frage vor Jahren. Ich bin mal auf Henry Cloud gestoßen, den ich jedem ans Herz legen kann. Ein Psychologe, der auch viel über Grenzen geschrieben hat. Boundaries ist so sein Grundwerk mit einem Kollegen zusammen. Und dann bin ich mal auf dieses Buch gestoßen. Ich habe gar nicht mehr die Details in Erinnerung, aber das war für mich ein neuer Gedanke tatsächlich damals. Okay, manchmal ist es auch richtig und wichtig, Sachen loszulassen und das ist Teil des Prozesses. Und dann will ich die Brücke schlagen zu dem, warum wir Hills and Valleys gemacht haben. Wir haben uns ja entschieden, okay, die Gemeinde ist in einer schwierigen Situation. Wir übernehmen als Leitung Verantwortung und möchten uns auch entwickeln als Leitung und möchten die Gemeinde entwickeln und haben uns dann auf diese Reise begeben. Aber uns wurde dann auch insbesondere nochmal ganz klar im Rahmen von Hills and Valleys, dass unsere Gemeinde, wenn man das in einem Zyklus sieht von Entwicklung, eher am Ende ihrer Entwicklung steht und sich die große Frage stellt, gibt es einen Weg, diese Gemeinde zu revitalisieren, weil dazu kommen wir dann bestimmt noch, aber gibt es eine Möglichkeit, der Gemeinde neue Energie einzuhauchen und sie in einen Weg zu führen, wo sie wieder Impact hat für ihre Umgebung, oder ist das nicht möglich? Und das war im Grunde die ganze Zeit unser Thema, so, und auch unser Praxisprojekt und alles, was damit verbunden ist, bezog sich auf dieses Thema, gibt es eine gute Zukunft oder stehen wir tatsächlich vor der Herausforderung, etwas zu beenden, was für viele Jahre gut war, aber jetzt nicht mehr dran ist. Und diese Frage begleitet mich auch an anderen Stellen. Ja, also als ich junger Vater war, war ich plötzlich Anwalt, ich war politisch stark engagiert, ich war Gemeindeleiter und merkte, ich habe so viele Hüte auf, ich muss irgendwas sein lassen, sonst werde ich keiner Rolle mehr gerecht. Und habe mich damals entschieden, zum Beispiel komplett die Politik hinter mir zu lassen, was relativ überraschend war für meine Leute, weil ich halt voll committed bis zu diesem Zeitpunkt war. Und mir fällt das gar nicht so leicht, aber das ist irgendwas, wo ich denke, da muss ich immer wieder hingucken, dieses, wo kann ich meine Lebenszeit wirklich sinnvoll und gewinnbringend investieren und wo hänge ich an irgendwas oder bleibe an irgendwas festhängen, nur weil man es halt schon immer macht oder schon lange macht oder weil es mir zu schmerzhaft ist, aufzuhören, und deswegen tue ich es nicht.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Frau vor ein paar Wochen und da fiel so sinngemäß der Satz, ja, es ist zu viel des Guten. Und wir müssen manchmal auch Gutes vielleicht sein lassen, aufhören, verändern. Es geht gar nicht darum, dass man irgendwas los wird, was einem nicht gefällt. Das wäre relativ einfach, ja. Also Müll schmeißt mal weg, so. Ja, aber sich von etwas Gutem zu verabschieden, ob es das politische Engagement ist oder eine bestimmte Rolle, die man in der Gemeinde hat oder ein Programm, was wir als Gemeinde anbieten, meinetwegen oder so. Das ist sicher ein Spannungsfeld, was viele Leiterinnen und Leiter haben oder was es auch in vielen Gemeinden gibt, damit wir ein bisschen besser uns in eure Gemeindesituation hineinversetzen können. Könnt ihr noch mal ein bisschen eine Konstellation schildern? Also wie lange gibt's euch? Wer seid ihr? Wie viel seid ihr? Was macht ihr so? Also, dass ihr eure Gemeinde noch mal so ein bisschen vorstellt, dass wir einfach einen Rahmen haben und ein Bild vor Augen.
Also, die Gemeinde ist aus einem Hauskreis in den 80ern entstanden. Das ist im Grunde meine Elterngeneration. Das waren viele Auszubildende aus einer Krankenschwesternschule. Hier gibt es nämlich zwei Krankenhäuser, die ausbilden in Wasserburg. Und da gab es einen gewissen geistlichen Aufbruch. Und daraus hat sich erst ein Hauskreis, wie gesagt, entwickelt und dann haben sich daraus eine Gemeinde und dann sogar zwei Gemeinden entwickelt, mit noch einer gewissen Konfliktstory in der Vergangenheit. Und dann sind wir als Gemeinde, eigentlich haben wir uns weiterentwickelt. Ich bin in dieser Gemeinde auch aufgewachsen, haben Kinderfreizeiten gemacht, Teenie-Freizeiten, Jugendfreizeiten. Die Mitarbeiter, also wir waren eine sehr fleißige Gemeinde, würde ich sagen, also Mitarbeiterquote 99% und jeder hat Vollgas gegeben und auch die Kids waren dabei und sind dann irgendwann in den 90ern, würde ich sagen, aber das kann ich jetzt leider nicht mehr genau erinnern, den Baptisten beigetreten, also sind als freie Gemeinde den Baptisten beigetreten und wurden dann Bundesgemeinde. Die Baptisten sind ja auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, das hat einige Vorteile, aber die Gemeinden bleiben trotzdem in diesem Verbund sehr autonom. Die Gemeinden entscheiden nahezu alles selbst, aber es gibt so ein Verbindendes über diesen Bund und den Landesverbände. Und zuletzt, als wir die Leitung angenommen haben, waren wir etwa 15 Mitglieder, also eine ganz kleine Einheit. Wir sind auch vom Altersdurchschnitt eher älter, also mittleres Alter und alt. Und unsere eigenen Kids sind nur noch sporadisch zur Gemeinde gekommen, auch weil sie oft sich nicht wirklich wohlfühlen oder nicht zu Hause fühlen, was für uns auch eine Riesenspannung war, als Leiter Vollgas zu geben von der Gemeinde, und die eigenen Kids sind sehr kritisch in ihrer Grundhaltung. Aber wir haben gemerkt, es muss sich was ändern, wir brauchen einen Schritt nach vorne. Aber das ist so ganz knapp die Gemeindedynamik.
Ja, und vielleicht darf ich da noch ergänzen, so was deine vorherige Frage angeht. Ich finde, je tiefer und persönlicher du in einem Projekt drinsteckst, umso schwieriger ist es, über ein Ende auch nur nachzudenken. Denn als wir entschieden, also nee, anders muss ich sagen, der Benny ist ja quasi in dieser Gemeinde groß geworden. Das hat ja seine Elterngeneration, hat die Gemeinde gegründet und er ist da als Kind aufgewachsen in dieser Gemeinde. Und als ich mich bekehrt habe, war das meine erste Gemeinde bis heute. Das heißt, dass wir emotional und geschichtlich natürlich da auch sehr stark verwoben sind mit der Gemeinde. Und wie wir Gemeindeleiter wurden, war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen noch mal alles geben, irgendwie um das Ruder rumzureißen. Aber dieser Gedanke, Ruder rumzureißen, wovor, war, glaube ich, erstmal nicht, haben wir uns nicht gestattet. Also das war erstmal ein Gedanke, den wir nicht zulassen wollten, nicht zu überlegen, was könnte das andere sein.
Lass es dafür noch mal ein bisschen reingehen, weil ich habe jetzt verstanden, ihr seid eine kleine Gemeinde mit etwa 15 Gemeindegliedern, war vielleicht mal größer. Und ich habe auch rausgehört, es war jetzt schwierig, die jüngere Generation so mitzunehmen. Aber das muss ja nicht gleich bedeuten, dass man eine Gemeinde beendet. Also was waren so die Faktoren, die bei euch überhaupt dazu geführt haben, das Beenden der Gemeindearbeit in Betracht zu ziehen? Also wie ist es zu dieser Überlegung gekommen?
Am Ende des Tages würden wir ja nicht die Entscheidung treffen, wir beenden die Gemeinde, sondern für uns stellt sich dann vor allem die Frage, sind wir noch im Lead, sind wir noch bereit, weiterhin dieses Maß an Energie aufzubringen? Ja, was haben wir erkannt oder was hat diesen Gedanken zum ersten Mal beflügelt? Ein Stück weit das Energielevel der Gemeinde, also wie weit sind Ressourcen vorhanden innerhalb der Gemeinde, um überhaupt neue Aktionen zu starten, was auch immer das genau heißt? Inwieweit sind wir verbunden miteinander? Also auch beziehungsmäßig haben wir immer wieder beobachtet, dass sehr erfolgreiche Gemeindeprojekte sind, die Mitglieder gerade im Leitungsteam sehr eng verbunden. Und wir hatten oft das Gefühl, wir sind nicht so stark verbunden, weil wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Dann kommen einige Schicksalsschläge für Mitglieder, die zur Folge haben, dass sie sich einfach auf sich konzentrieren müssen, weil sie einfach Rahmenbedingungen in ihrem Leben haben, die das gar nicht anders zulassen. Und wir so das Gefühl hatten, boah, die Einzigen, die wirklich Ressource haben für die Gemeinde, aufgrund von Entscheidungen oder aufgrund von Lebensumständen, sind wir. Also immer wenn eine neue Anfrage, eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe kommt, dann ist nicht alles bei uns, aber doch ein sehr, sehr, sehr großer Anteil der Ressource betrifft uns. Und wir können wenig delegieren und wenig mal ein Team formen, das das dann übernimmt. Und das war schon ein wesentlicher Gesichtspunkt. Und dann ein permanenter Decline. Also Leute kommen, sind erstmal da und finden es erstmal gut und dann gehen sie wieder. Also auch eine Atmosphäre, wir haben es auch nicht geschafft, nach unserem Eindruck, eine Atmosphäre miteinander zu kreieren, wo Leute auf Dauer das Gefühl haben, boah, hier bin ich zu Hause, hier will ich bleiben.
Jetzt weiß ich auch aus den Vorgesprächen und auch jetzt, sag mal, wir begleiten das ja mit Hills & Valley schon seit ein paar Jahren, dass ihr euch diese Gedanken nicht nur alleine macht, sondern ja auch als gesamte Gemeinde in diesen Prozess eingestiegen seid. Ja, also die Gemeindeglieder hören das jetzt nicht aus dem Podcast, dass da Überlegungen sind, sondern ihr habt das ja auch thematisiert, auch sehr aktiv seid ihr das angegangen, diesen möglichen Revitalisierungsprozess. Mögt ihr das ein bisschen schildern? Was waren so eure Maßnahmen, um auch da neuen Schwung in die Gemeinde reinzubekommen? Was habt ihr unternommen?
Mhm. Naja, für uns erstmal natürlich Hills & Valleys. Wir wollten uns fortbilden. Das war ja der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass wir gesagt haben, wir wollen die Gemeinde gerne mitnehmen, auch in diesen Prozess, auch in diese Gedanken, auch vielleicht in eine Entwicklung, ins Positive rein, wieder in den Wachstum, und hatten uns umgeschaut. Und Benny hatte dann entdeckt, dass der Baptistenbund eben so ein Projekt Revitalisierung der Gemeinden anbietet. Und dann hatten wir uns mit ihnen in Verbindung gesetzt und hatten mit ihnen gesprochen, haben gefragt, was das denn für ein Projekt ist und so. Und dann haben die erklärt, dass eben jede Gemeinde, die sich da meldet, die bekommt einen Coach zugeteilt, mit dem es eben über unterschiedliche Punkte der Revitalisierung gehen soll. Genau, das waren so 7 Merkmale, was weiß ich. Wir beziehen Kraftorientierung aus dem Glauben. Wir richten den Blick nach außen. Wir finden heraus, was Gott heute will. Wir wollen, ne, so... Also 7 Punkte waren da irgendwie so drin, wo wir gesagt haben, oh ja, das spricht uns an. Das sind Themen, die uns auch betreffen. Aber wir haben auch eigene Themen, wo wir sagen, da müssen wir nochmal hingucken und brauchen da einfach Hilfe von außen. Genau, und haben dann beschlossen, dass wir diese Revitalisierung machen und haben dann die Petra als Coach zugewiesen bekommen, die dann eigentlich in regelmäßigen Abständen für ein ganzes Wochenende zu uns in die Gemeinde gekommen ist und wirklich mit uns auch an den Punkten gearbeitet hat.
Mit euch als gesamter Gemeinde oder
genau.
Nur mit
euch? Ja. Nee, als gesamte Gemeinde, genau. Alle waren da.
Von Anfang an war es so, dass wir tatsächlich zwar die Dinge vorbereitet haben mit ihr, aber die gesamte Session lief dann mit der Gemeinde und die Gemeinde war auch hoch committed, sich diesen Themen zu stellen. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben das im Rahmen des Hills & Valleys Universums im Grunde begonnen. Denn im zweiten Halbjahr von Hills & Valleys macht man ja ein Praxisprojekt. Und uns war gleich klar, unser Projekt, warum wir überhaupt die Leiterschaftsschulung machen, oder der maßgebliche Motivationspunkt war ja, der Gemeinde neues Leben einzuhauchen und besser zu leiten. Und deswegen haben wir das Praxisprojekt sofort genutzt, um dieses Coaching als und die Gemeinde zu entwickeln, als maßgebliches Praxisprojekt zu entwickeln. Das fing dann also auch parallel im zweiten Halbjahr an mit der Gemeindefreizeit, wo wir ganz intensiv Beziehungen gepflegt haben und die Coaching dazu eingeladen hatten. Und das war so der Kickoff.
Jetzt habt ihr ja das Interview so ein bisschen unter das Motto Necessary Endings gestellt. Und ich könnte jetzt auch sagen Possible Endings. Ja, also ein mögliches Ende. Habt ihr dieses mögliche Ende auch offen reflektiert miteinander? Und wie ist die Gemeinde damit umgegangen?
Also wir haben diesen Gedanken schon reflektiert. Wir haben auch ein Stück weit das kommuniziert, auch nicht nur im Rahmen der Gemeinde, zu sagen, naja, wenn wir nicht die Wende schaffen, dann gibt es eine Alternative. Und das mussten wir uns auch erstmal erlauben und zulassen und dann auch immer wieder verbalisieren. Was heißt das denn?
Eigentlich war das der Einstieg. Wenn ich mal so zurückblicke, mir war das total wichtig, einfach überhaupt erstmal zu klären, ey, seid ihr eigentlich noch mit dabei? Ja, wollt ihr diese Gemeinde überhaupt noch? Also von jedem Einzelnen wollte ich das so gerne hören, wo die eigentlich stehen, ja? Und was würde das für euch bedeuten, wenn wir die Pforten schließen? Und das war eigentlich so der Einstieg in das Coaching, ja? Dass wir beim ersten Wochenende wirklich so bei jedem Einzelnen eruiert haben, willst du dabei sein? Bist du dabei? Und was würde es für dich bedeuten, wenn wir die Pforten schließen?
Und wie ist es dann weitergegangen? Also was war die Resonanz? Ja, in welchen Phasen könntet ihr diesen Prozess beschreiben? Ja, ihr seid ja noch so mittendrin.
Ja, also ich glaube, was so ein ganz großer Punkt war, so eine ganz große Erkenntnis in unserer Gemeinde ist, dass wir an der ersten und an der zweiten Beziehungstür gearbeitet haben. Das bedeutet, wir haben erkannt, dass wir als Gemeinde total offen sind. Da darf jeder hinkommen. Ja, dick, dünn, weiß, schwarz, doof, klug, also ne, egal wer, jeder darf kommen. So, jeder ist herzlich willkommen. Das ist die erste Tür. Aber die zweite Tür war die, wo es darum geht, so miteinander in Beziehung zu treten, sich zu begegnen, den anderen willkommen zu heißen, seine Türen vielleicht auch aufzumachen. Und dass wir da sehr kranken dran, also dass das nicht gut läuft bei uns. Und dass das eigentlich auch so ein ganz, ganz großer Punkt in unserer Gemeinde ist, wo wir glauben, dass Leute deswegen nicht bei uns bleiben. Genau, und dann sind wir da dran gegangen und haben da eigentlich ganz viel auch an diesem Punkt gearbeitet. Und dann ging es viel auch um Eigeninitiative, dass die Gemeindeglieder sich einbringen, auch bei der Gestaltung des Gottesdienstes und so. Und wir haben dann an vielen Stellen gemerkt, ja, das Wollen ist da, aber die praktische Umsetzung, da hapert's total. Ich will das gar nicht bewerten, weil Benny hat das schon gesagt, jeder hat seine persönlichen Gründe und teilweise sind da wirklich auch Dinge im Raum gestanden, wo unsere Gemeindeglieder einfach nicht konnten, auch wenn sie wollten, ja, so. Aber Fakt ist, dass wir keine PS auf die Straße gebracht haben. Und ja, wir uns da aber immer noch irgendwie verwehrt haben, darüber nachzudenken, auch jetzt, wo wir sehen, ja, wir wollen zwar alle, aber bringen die PS nicht auf die Straße, ne, kann man sich irgendwie so ein Ende da vorstellen. Den Gedanken haben wir auch da noch nicht zugelassen, muss man sagen. Wir haben echt gekämpft.
Also ich höre raus, da ist ein unheimliches Spannungsfeld so, ja, also auch ein emotionales Spannungsfeld. Also es ist euch auch anzumerken. Und wie gesagt, wir haben ja schon eine Weile auch miteinander um das Thema gerungen so. Vielleicht lasst mich noch die Frage so ein bisschen ergänzen. Also wie geht ihr damit emotional und auch spirituell um mit diesen Herausforderungen, wenn man sich mit einem vielleicht möglicherweise mit einer Beendigung beschäftigt oder auch vielleicht mit einer Veränderung beschäftigt? Ja, wir wollen ja auch für die Hörerinnen und Hörer versuchen, das auch so ein bisschen zu transferieren. Jeder steht ja vor ähnlichen Herausforderungen für den anderen Kontext. Ja, und was gibt euch da irgendwie die Kraft, den Halt, das auch emotional, dieses Spannungsfeld zu bewältigen?
Das sind jetzt ganz verschiedene Themen. Also erstmal, was macht es emotional, hast du ja eingangs gefragt. Für mich stellen sich dann, wenn sowas zumindest tendenziell zu Ende gehen könnte, einfach die Frage, habe ich alles gegeben? Habe ich genug gegeben? Habe ich als Leiter, was sagt das über mich als Leiter aus, wenn es zu Ende ginge? Kann ich den Gedanken überhaupt zulassen, dass es zu Ende geht? Weil es sagt vielleicht was Negatives über mich aus. Es sagt vielleicht über mich aus, dass ich kein guter Leiter war und nicht erfolgreich war, nach welchem Kriterium auch immer. Also diese Dinge, mit denen ringe ich und womit ich auch immer ringe, ist dahinter zu gucken, was kommt denn danach? Was kommt für die Gemeinde danach? und was kommt für mich danach. Ein anderes Thema, was mich aber genauso dann herausfordert, emotional wie gedanklich, ist, macht es Sinn, Ressourcen einzusetzen für etwas und auch sehr viele Ressourcen, Zeit, Geld, Energie, wenn der Impact nicht da ist? Wenn die Auswirkungen, die ich mir wünsche, ich das Gefühl habe, ich mache keinen Unterschied. Wenn wir die Wasserburger heute fragen, kennt ihr die Baptisten und was wäre, wenn die Baptisten nicht mehr da sind, dann würden die meisten sagen, wusste gar nicht, dass es Baptisten gibt. Und das hat mir so einen Schmerz bereitet, das einfach zu akzeptieren, dass es so ist. Und entweder ändert sich das und die Antwort ist eine andere, oder ich mir die ernsthafte Frage stellen muss, macht es Sinn, weiter darin zu investieren?
Ja, für mich ist es auch so ein Stück dieses, verraten wir die Gründergeneration. Ja, es ist ja nicht irgendwer, der Gründer war, sondern es ist mein Schwiegervater und seine Frau, beziehungsweise meine Schwiegermutter, ja, so. Und ist schon so ein Stück ihr Lebenswerk auch gewesen, ja. Und wenn ich mich da mal so reinfühle und sage, hey, ich beende das jetzt irgendwie und ich bin maßgeblicher Teil da, also von dieser Entscheidung, ist das schon sowas, wo ich irgendwie sowas wie schlechtes Gewissen empfinde, einen Schmerz, auch mich frage, verrate ich sie da? Das macht emotional schon wirklich was mit mir. Und ich habe in der Vergangenheit, auch als die Gemeinde noch besser lief, immer wieder auch so den Punkt gehabt, wo Leute gegangen sind, dass ich so gedacht habe, ja, die gehen einfach. Und wir bleiben, ja. Ich würde auch einfach gerne mal woanders hingehen, ja, in eine richtig große Gemeinde, wo alles floriert und lebt. Aber ich hatte immer so das Gefühl, Gott möchte uns hier haben. Unser Platz ist hier, vor Ort zum einen, aber auch in dieser Gemeinde. Und das ist auch das, was mich eigentlich, glaube ich, so all die Zeit auch durch schwierige Zeiten getragen hat. Es waren ja nicht nur schwierige Zeiten, wir haben ja auch gute Zeiten gehabt. Aber so durch die schwierigen Zeiten, würde ich sagen.
Und auch geistlich stand ich immer wieder vor der Herausforderung, Gott hat ja gesprochen, Gott hat ja einen Anfang gemacht mit der Gemeinde, Gott hat auch immer mal wieder Impulse gegeben für die Gemeinde, auch, dass es sowas, weil wir da auch relativ offen sind, es gab auch mal ein Wort oder eine Prophetie, und das zu integrieren, dass jetzt das an der Stelle nicht weitergeht und ich mir nicht verstehe, wie das ist, also warum ist das so, es müsste doch, warum, im Beruflichen erlebe ich häufig auch Erfolge und im Gemeindlichen denke ich mir, dass selbst dann kam man Aufbruch, ein kleines, man hatte das Gefühl, oh, jetzt sind wir am Start, jetzt geht's durch die Decke. Und dann war das aber immer nur so ein Flackern und dann ging's wieder relativ wenig voran. Und das zu integrieren und zu sagen, okay, Gott hat einen Anfang gemacht und jetzt muss ich aber aushalten, dass es irgendwie nicht so weitergeht, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich das erwartet habe.
Und was mir echt total geholfen hat, und jetzt kommt das Ventil bei mir, ich hatte immer das Gefühl, zum Schluss, das ist wie so ein Einatmen und nicht mehr ausatmen dürfen. Also ich hatte so das Gefühl, ich bin so kurz vorm Platzen. Und dann haben wir aber ein Hills and Valleys Wochenende gehabt, wo es um diesen Lebenszyklus der Gemeinden ging. Und dieser Lebenszyklus besagt ja, da gibt es eine Geburt und da gibt es einen Tod auch von einer Gemeinde. Und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis. Da habe ich gedacht, was? Da gibt es empirische Studien zu und das ist total normal. Ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich den Gedanken zugelassen habe, was wäre denn, wenn wir wirklich die Tore schließen würden? Was wäre denn dann? Und das hat was mit mir gemacht. Das war krass.
Und wir haben dann auch unser Praxisprojekt damals gepitcht, also unsere Coaching und das externe Coaching, und hatten dieses Bild, das wir da zum ersten Mal so bekommen haben, okay, das ist der Zyklus von der Gemeinde, auch aufgemalt und haben auch zum ersten Mal in der Gruppe gesagt, okay, und wir stehen ganz am Ende. Also wir müssen im Grunde neu in eine Revitalisierung, also wir müssen fast neu starten, um wieder in ein gesundes Wachstum und eine gesunde Dynamik zu kommen. Weil andernfalls ist das Ende einfach greifbar. Das war wirklich eine Realisierung. Und mir hat dann auch sehr geholfen, dass der Alexander Kampmann, der ja auch Teil des Leitungsteams ist, mal gesagt hat, naja, uns fällt es nur so schwer, Gemeinden sterben zu lassen, weil wir nicht in der Wachstums- und Gründungsdynamik gedanklich sind. Weil wenn wir ständig sehen würden, boah, da entsteht eine Gemeinde, da steht eine Gemeinde, da, wenn das unser normales Erleben würde, hätten wir nicht so ein Problem, dass auch mal irgendwas zu Ende geht. Aber wir klammern uns am Alten, weil wir so wenig Neues gründen. Und das könnte auch eine Wechselwirkung haben, dass es so ist. Und das war für mich ein sehr, sehr überlegenswerter und lehrreicher Gedanke.
Also vielen Dank, dass ihr uns da so mit reingenommen habt. Und es ist euch auch abzuspüren, dieses Verantwortungsgefühl. Ja, und ich glaube, ich sage mal, auf der anderen Seite könnte man ja auch sehr leichtfertig vom Pferd fallen. Könnte sagen, na ja, machen wir wieder zu, machen wir dies, machen wir jenes, machen wir ein bisschen dies, machen wir ja. Also ich glaube, einen guten Leiter, eine Leiterin zeichnet ja auch aus, mit Bedacht, mit Ruhe, auch mit Weitblick, Verantwortung zu übernehmen. Ja, und einfach zu schauen, also was ist jetzt tatsächlich dran? Benni, du hast mal auch am Anfang gesagt, irgendwie notwendiges Aufhören ist ein Ausdruck guter Leiterschaft. Ja, und dazu gehört vielleicht auch, sich dem, ich sag mal, auch mit den verschiedenen Phasen eines Projekts oder einer Rolle oder auch einer gesamten Gemeinde, sage ich mal, auseinanderzusetzen und das Sterben eben auch mit anzuschauen. Ja, also das Notwendige beenden, ja, fällt auch mutig in Angriff zu nehmen, wenn es denn dann dran ist. Ja, also vielleicht lebt es noch eine Weile, vielleicht gibt es auch einen Neuerweckungsprozess, aber vielleicht muss manches dann auch einfach würdigend begraben und beendet werden. Das kann man ja auf ganz unterschiedliche Situationen übertragen. Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, um ein Ende als mutig betrachten zu können?
Ich weiß nicht, ob ich auf die Frage, ob man es mutig ist, so einfach antworten kann, aber ich könnte, wenn ich kurz reframe die Frage und sage, naja, wann glaube ich, ist es richtig, dieses Leitungsziel Ende wirklich anzugehen und auch als die richtige Entscheidung anzusehen? Das kann ich sehr gut festmachen, auch in unserer Gemeindesituation. Dann, wenn ich den Eindruck habe, das, was ich erreichen will mit dem, was ich tue, kann nicht mehr erreicht werden. Also wenn ich im Grunde mir vormache, dass es noch anders werden könnte, sondern ich sehe das Ziel, dass die Gemeinde ist ja auch erstmal eine Organisation, kann nicht mehr sein Ziel erreichen, nämlich Leben spenden, Jünger ausbilden, neue Jünger machen. Und die Realisierung dessen, zumindest spätestens der Moment, wo ich sage, dann ist es aber auch richtig zu sagen, warum sollen wir etwas am Leben erhalten, was am Ende des Tages gar nicht seinen Zweck erfüllen kann. Und das würde ich auch bei ganz normalen, wenn wir jetzt mal von der großen Gemeinde weggehen, wenn wir eine Veranstaltung machen innerhalb der Gemeinde, etwas, was gut funktioniert hat am Anfang und hat nach 1-2 Jahren, merkt man, nee, das funktioniert nicht mehr, dann neigen wir oft dazu, es einfach fortzusetzen, weil man ist ja mal gestartet.
Und liebt man eine Gewohnheit vielleicht einfach, ja.
Ja, und weil es auch mal gut war und weil man auch positive Erinnerungen daran hat und auch so viel erlebt hat. Und da hatte ich schon in der Vergangenheit immer wieder gelesen, naja, gebt den Sachen gleich eine Halbwertszeit. Macht gar nicht was für die Ewigkeit bei solchen Methoden, sondern gebt dem eine Halbwertszeit, seid von Anfang an bereit, auch Dinge wieder zu beenden und euch auf was Neues zu fokussieren. Und das Maßgebliche, wie gesagt, ist für mich, kann das noch seinen Zweck erfüllen, ja oder nein?
Ja, und ich finde aber auch die Frage, und da brauche ich jetzt nicht nur die Gemeindesituation sehen, ich finde, das gilt eigentlich für alle Herausforderungen, die wir haben. Habe ich alles gegeben? Die Frage, habe ich alles gegeben? Ja, wenn ich das mit Nein beantworten kann, dann muss ich überlegen, was kann ich denn noch geben? Macht das Sinn? Ja, und dann gebe ich nochmal Gas und leg nochmal was in die Waagschale. Wenn ich aber zu dem Entschluss gekommen bin, ich habe alles getan und trotzdem, dann finde ich, darf ich über ein Ende nachdenken und dann ist es auch dran, über ein Ende nachzudenken.
Kann denn das Beenden einer Initiative, einer Gewohnheit oder auch eines Projekts vielleicht auch eine Gelegenheit sein, neue Wege zu erkunden, vielleicht auch einen Übergang so zu gestalten, dass daraus etwas Neues entsteht?
Also in jedem Fall, das würde ich so sehen, weil in dem Moment, wo man was aufhört, kann man ja erstmal in so ein Loch fallen, oder dann ist das weg und das macht vielleicht noch Angst oder das stellt mein Selbstbild in irgendeiner Form in Frage, aber es setzt natürlich auch plötzlich Gedanken frei. Boah, was könnte ich denn dann machen? Welche Ressourcen würden denn dann frei werden? Worauf könnte ich mich dann fokussieren? Und vielleicht ist es auch mal eine Last, die ich loslassen kann oder etwas, was mich schon lange immer wieder in ein Gefühl bringt, boah, ich komme hier eigentlich nicht weiter. Ich bin jetzt sicher oder so sicher, wie man sein kann, dass ich nichts zurückgehalten habe. Ich bin so sicher, wie man sein kann, dass ich das, was ich zu geben habe, gegeben habe. Ob das dann ein anderer Leiter anders könnte, mag sein. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen und das wird bestimmt so sein. Aber dann ist der Moment auch gekommen zu sagen, nee, hier lasse ich los und daraus ergeben sich neue Perspektiven. Und das hatten wir ja, glaube ich, auch anfangs schon besprochen. Es gibt ja eigentlich immer viel mehr Dinge, die man tun könnte, als man wirklich tun kann. Selbst gute Dinge. Und ich habe auch mal gelesen, dass erfolgreiche Leute die sind, die am öftesten Nein gesagt haben, weil sie nicht alles machen. Und das lässt sich auch hier übertragen, wenn ich was aufhöre und zu etwas Nein sage, dann gibt es plötzlich das Potenzial, zu was anderem Ja zu sagen, was sonst überhaupt nicht in Betracht käme, weil ich einfach voll bin.
Eine Erkenntnis, die ich aus dem Unternehmertraining gewonnen habe, das ich absolviert habe, war, Aufräumen ist eine Unternehmeraufgabe. Und das fand ich total spannend, ja, weil also oftmals diejenigen im Unternehmen, die im Prozess drin sind, die für die Kunden arbeiten, den fällt es schwer aufzuräumen, weil die sind halt so stark beteiligt im Geschehen. Und der Unternehmer, also in der Wunschvorstellung, der ja am Unternehmen arbeitet, der also gar nicht Teil der Organisation ist, sondern von außen das Unternehmen im Grunde genommen so weiterentwickelt, dass es irgendwann mal ein Nachfolger übernehmen kann. Dieser Unternehmer ist der Einzige, der so außerhalb des Systems steht, dass er die Freiheit hat, einfach aufräumen zu können. Das war für mich eine große Lehre, die ich gerne auch so ein bisschen übertragen möchte auf diese Situation, weil Aufräumen hat ganz viel mit Beenden zu tun. Also wenn man Prozesse aufräumt, und mir geht es jetzt nicht um die Bude sauber machen und Staubsaugen, sondern Aufräumen im Sinne von wirklich auch mal alte Zöpfe abschneiden, mir auch Dinge einfach anschauen, Formate anschauen, gucken, wie wir auch mit bestimmter Kultur umgehen beispielsweise, Dinge mal in Frage stellen. Und ich glaube, dieses Beenden wollen, beenden können als Aufgabe von Gemeindeleiterinnen und Gemeindeleitern, von denen die Verantwortung haben in der Gemeinde, ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, den aus meiner Sicht wir viel mehr also etablieren sollten, auch implementieren sollten in den Gemeindealltag. Habt ihr da Ideen, wie man das mehr zum Thema machen kann, um dann tatsächlich also aus dem Necessary Endings eben auch eine Gewohnheit zu machen, vielleicht am Anfang und parallel, während man arbeitet, schon immer über das Aufräumen und das Beenden nachzudenken?
Wir beschäftigen uns momentan auch ganz viel so mit emotionaler Gesundheit. Ja, und zur emotionalen Gesundheit gehört auch, dass wir ehrlich miteinander umgehen, dass wir offen miteinander umgehen und dass wir Unreife oder Dinge, die nicht in Ordnung sind, auch einfach ansprechen. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen nicht nur uns, sondern anderen auch verloren gegangen ist. Wir dulden an vielen Stellen Unreife, Dinge, die nicht in Ordnung sind, weil wir denken, wir als Christen müssten lieb miteinander sein, ja, müssten vieles erdulden und so. Und es gibt aber auch den anderen Weg, ja, wie Jesus das gemacht hat. Der hat eine Verbindung geschaffen, ja, da war eine Verbundenheit da und der war trotzdem klar, ja, der war sich selber treu, der hatte eine Agenda und hatte eine Haltung, ja, und hat seine Dinge trotzdem gesagt auf liebevolle Art und Weise. Und ich glaube, wenn wir da mal tiefer einsteigen und uns damit mehr beschäftigen und die Dinge vielleicht eher auf den Tisch bringen, da wirklich auch ein Fluss miteinander stattfindet, ein Gespräch stattfindet, dass man wirklich die Dinge immer, wenn sie frisch sind, auch anguckt, dass das ja eine sehr große Hilfe sein kann, um alte Zöpfe abzuschneiden, um vielleicht auch Zöpfe aufzufrischen, ja, neu zu machen, neu zu ordnen und neue Dinge zu etablieren, was auch immer.
Ich glaube auch, dass es erstmal eine zentrale Aufgabe ist, weil du ja die Frage gestellt hast, aufräumen als Unternehmer, dass man die Dinge überhaupt mal anspricht, weil das System ist ja oft blind für diese Dinge. Deswegen hat man ja eine besondere Aufgabe auch, und dann hat man die Aufgabe auch, es zu artikulieren, weil es sonst keiner sieht und schon gar nicht artikuliert. Und schon das verändert natürlich die Perspektive für die, die man führt. Okay, stimmt, wenn wir hier so weitermachen, und dann sind wir in 5 Jahren an einem Punkt, wo vielleicht das Unternehmen oder die Gemeinde oder die Organisation gefährdet wäre oder wir die Zukunft zumindest nicht rosig aussieht. Und das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Punkt, das überhaupt zu artikulieren. Und dann glaube ich aber auch, dass es dann Leitungsaufgabe ist, soweit man kann, diesen Prozess dann auch zu gestalten und den Leuten vor allem auch eine alternative Perspektive zu geben. Wie könnte es denn anders aussehen? Warum ist das, wenn das weggeschnitten wird oder wenn das beendet wird oder das aufhört, gar kein großer Verlust, an den wir uns klammern müssen, sondern eben das, was wir gerade angesprochen haben, bietet vielleicht ganz viel Potenzial für Neues. Und das kann, glaube ich, auch Energie freisetzen. Jetzt bezogen auf die Gemeinde haben wir das Bild, das hatten wir aufgeschnappt und das hat uns sehr geholfen, das auch nochmal zu reframen. Das Tod ist ja so abschreckend. Ich habe sogar bei dem Pitch gesagt, ich will überhaupt nicht über Tod sprechen. Tod ist nicht das, über das ich sprechen möchte. Aber man muss es natürlich realisieren, dass da was zu Ende geht. Und bei einer Gemeinde aber geht ja nur die Gemeinde zu Ende, die konkrete Zusammenstellung der Gruppe. Aber die lebendigen Steine, das ist ja das Bild, was wir in der Bibel haben, ein Tempel, der gebaut wird aus lebendigen Steinen, die gehören ja nicht auf zu existieren. Im Gegenteil, die werden neu zusammengesetzt. Die finden einen anderen Ort. Und das ist eine völlig andere Perspektive. Dann steht das nicht so, es geht zu Ende, sondern es geht so zu Ende, aber es gibt eine neue Perspektive. Und bei Unternehmern ist noch ein Aspekt, der mir gerade eingefallen hat, als du die Frage gestellt hast, naja, es macht natürlich für einen Leiter einen Riesenunterschied, ob man ein Unternehmen optimal gestaltet und organisiert für die nachfolgende Generation und übergibt oder ob man es abwickelt. Das sind natürlich für den Leiter ganz Unterschied, finde ich, jetzt emotional zumindest ein Riesenunterschied. Und wir sehen ja in Deutschland ganz viele Unternehmen, die jetzt übergeben werden müssen, wo die eigene Familie, wo das nicht gut funktioniert, diese Übergabe. Wir sehen auch, dass es diese Beteiligungsgesellschaften immer mehr gibt, die Unternehmen kaufen, zumindest die Perlen und sie weiterentwickeln und dann weiterverkaufen. Da sieht man, es gelingt manchmal, aber häufig gelingt es eben nicht, diesen Generationswechsel zu vollziehen.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfiehl das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Aber das ist genau der Punkt. Also ich will gar nicht so sehr auf dem Business-Kontext rumreiten, weil ich glaube, das können wir auch wirklich in dem Gemeindekontext lassen. Oftmals arbeiten wir gar nicht an einer weiterhin stabilen Gemeinde, sondern wir halten an dem Alten so sehr fest, dass es halt keinen Nachfolger interessiert. Dass im Grunde um keiner bereit ist, zukünftig dort viel Ressource reinzustecken. Und dann muss es irgendwie ein Stück abgewickelt werden. Das ist ja schade drum. Ja, das heißt also, wenn ich doch von Anfang an auch das Ende meines Engagements oder das Ende einer bestimmten Kultur meinetwegen schon mit einplane, während ich das schon gestalte. Ja, also ich denke auch über Hills and Valleys nach. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Jahren gegründet, so, ja. Wir wollen das ja erstmal aufbauen. Es soll ein großes Movement werden. Und trotzdem denken wir darüber nach, was müssen wir auch zukünftig beenden, damit es weiter wachsen kann. Ja, also welche liebgewonnenen Gewohnheiten gibt es schon nach wenigen Jahren, wie wir die Dinge so machen, die das Wachstum eigentlich eher verhindern? Und wo müssten wir das Ende mitdenken von bestimmten Formaten beispielsweise oder von Limitierungen, die eigentlich verhindern, dass das Projekt insgesamt dann weiter wachsen kann? Ja. Und ich glaube, also wir hätten damit eine ganz gute Überleitung, nochmal so ein kleines bisschen zu Hills and Valleys zurückzukommen. Und ich würde euch auch die Frage gerne nochmal so stellen. Ihr habt das ja mit der Fragestellung über ein mögliches Ende der Gemeinde auch im Training sehr stark geprägt und habt also von eurem Entwicklungsprozess im Laufe dieser 18 Monate regelmäßig berichtet. Welche Rolle hat so der Austausch in der Gruppe und auch mit euren Leviten für den Entscheidungsprozess gegeben? Könnt ihr das nochmal so ein bisschen reflektieren? Inwieweit war das hilfreich für euch?
Da gab es ganz unterschiedliche Facetten, wo das sehr, sehr geholfen hat. Also einmal Levitentum. Da habe ich ja einen, der Sozialarbeiter ist und ein externes Projekt macht und eine ganz andere Perspektive auf die Dinge hat und den anderen, der mich levitiert, der selber Gemeindeleiter ist und auch so die intern erkennt, was gut ist an Gemeinden und was schwierig ist an Gemeinden. Und da war das dann auch viel Trost, Zuspruch, einfach auch Verständnis für die Dynamiken, die dann einfach auch manchmal Frust auslösen oder die Unsicherheiten, die sich dann manifestieren. Da war viel so Zuspruch und Mut machen und manchmal auch einfach neue Impulse. Sowohl von Coach-Seite, da war mal eine ganz entscheidende Frage, und von Leviten-Seite auch, dass es einfach Zuspruch gab. Und ähnlich habe ich es auch im Team erfahren, also an den Wochenenden mit dem gesamten Team Gelb, das wir waren, dass Leute einfach aus ihrer Gemeindeerfahrung berichten, ihre Perspektive da hinzufügen und dass man sich getragen fühlte. Also das war für mich ganz so, das Energielevel hochzuhalten, gelang mir vor allem durch viel Zuspruch und Verständnis. Ich fühlte mich verstanden in der Dynamik.
Habt ihr dieses Necessary Ending oder das mutige Beenden auch bei anderen Teilnehmenden wahrgenommen? In deren aktueller Führungsherausforderung?
Also sogar vielfach. Es gab manche Teilnehmer, die haben es als ihr Praxisprojekt gesehen, mal aufhören, aktiv zu sein. Also die einfach mal gesagt haben, ich muss jetzt mal für mich sorgen. Ich habe so viele Dinge, ich komme überhaupt nicht mehr zum Atmen. Und die sich in diesem Hills and Valleys Kosmos die Freiheit gegeben haben, ich bin jetzt hier mal nicht der Überperformer, der allen zeigt, wie ich es drauf habe, sondern ich sorge jetzt mal für mich. Und das ist richtig und gut und wird anerkannt und wird gefeiert. Das war, glaube ich, für manche erstmal irritierend. Da kam ganz viel Emotion, weil wir natürlich alle in der Dynamik, wir wollen allen zeigen, wie gut Leiter wir sind und wie wir uns reinhängen. Und plötzlich sagt man, ich habe aber eigentlich gar kein Praxisprojekt, sondern das Praxisprojekt bin ich. Das waren nicht wenige. Ich würde sagen, das waren mindestens drei, die sich in den Fokus gestellt haben und die sehr davon profitiert haben. Also das, soweit ich das sehen kann, haben die sehr davon profitiert, weil sie jetzt wieder Energie haben, sich auf Dinge zu konzentrieren, die wirklich entscheidend für sie sind.
Ja, ich finde auch so eine unserer Leiterinnen, die ja ihren Wohnort gewechselt hat, die ehrenamtlich Hills and Valleys gemacht hat und jetzt da auch eine halbe Stelle hat oder so, das auch so ein Stück mitverfolgen zu dürfen, wie es ihr auch gegangen ist. Ja, ein Stück Heimat aufzugeben, aber auch aus ihrer alten Gemeinde auszusteigen, in einer neuen Stadt anzukommen, ja, irgendwie auch neu anzufangen, was das auch für neue Energien und Perspektiven freisetzt und so. Das war sehr hilfreich, weil so wie Benny das eingangs gesagt hat, zu sehen, wir sind nicht alleine mit den Dingen, die uns beschäftigen, wo wir strugglen, die uns das Herz schwer machen oder auch leicht, ja. Wir sind da nicht alleine. Da gibt es so viele Leute, die Ähnliches erleben, die aber schon in unterschiedlichen Stadien sind, ja, die den Schritt vor uns sind, ja, die noch nicht so weit gegangen sind wie wir, aber auch Leute, die diese Sachen schon durchhaben, ja, die schon weiter sind als wir. Und davon zu profitieren, davon mitzunehmen, sich da aufbauen zu lassen, das hat bei Hills and Valleys gut geklappt.
Und wir haben in der Study Tour, die ja auch Teil des Curriculums ist, auch Gemeinden uns angeguckt, Gemeinden, die neu entstanden sind. Aber da war auch eine Gemeinde in München, eine Adventgemeinde, die revitalisiert wurde, wo es gelungen ist, dass die Älteren der jungen Generation den Raum geben, zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen und man nicht diesen Generationenkonflikt hat, wie du es vorhin beschrieben hast, das Alte muss so bleiben und dann haben die Jungen keine Lust und die Jungen orientieren sich anders, sondern sie durften dort gestalten und konnten die Gemeinde in eine neue Zukunft führen und mal zu sehen, dass es das gibt und dass es funktioniert und dass die Gemeinde auch echt stark, eine starke Wirkung hat und dann auch noch so familiär wirkt, also unglaublich familiär, die Kinder fühlten sich wohl, da war ganz viel Leben. Das fand ich auch sehr, sehr ermutigend.
Jetzt möchtet ihr ja auch dazu beitragen, dass noch weitere Leiterinnen und Leiterinnen von Hills and Valleys und von dem Trainingsformat profitieren. Das steht aktuell im Raum, einen zweiten Standort für das Summit-Intensivtraining im Süden Deutschlands zu gründen, eventuell sogar im Hope Center in Wasserburg. Ihr seid Teil des Vorbereitungs- und Planungsteams für dieses Ziel, seid ihr seit einem Jahr schon miteinander dran an der Planung. Was reizt euch dran, einen weiteren Hills and Valley Standort zu organisieren?
Also, wenn ich jetzt mal ganz persönlich denke, nur an mich, ja, so rein egoistisch gedacht, ist es natürlich ein geiles Trainingsfeld. Ja, alles, was ich bei Hills and Valleys gelernt habe, trainiere ich hier wieder und wieder, so dass das gar nicht erst in Vergessenheit gerät, sondern das bleibt einfach frisch. Das ist so mal ein Teil. Aber ja, wir sehen einfach auch, dass viele junge Leute in Verantwortung geworfen werden, der sie noch nicht gewachsen sind. Und da einfach auch eine Hilfe zu bieten und zu sagen, hey, bei Hills and Valleys bekommt ihr einfach Werkzeuge an die Hand. Ihr bekommt ein tolles Netzwerk. Ja, also ihr seid einem tollen Netzwerk angeschlossen, wo ihr immer auch Kontakt aufnehmen könnt, wo ihr Rücksprache halten könnt, wo ihr gecoacht werden könnt, was auch immer. Und bekommt die Hilfe, um in diese Rolle wirklich auch gut reinzuwachsen, keine Angst zu haben und ja, auch getragen zu sein.
Und es hängt auch für mich so ein Stück weit mit meiner eigenen Reise als Leiter zusammen. Ich bin ja in einer kleinen Gemeinde groß geworden und sehr, sehr schnell hat man mir Verantwortung gegeben. Also ich weiß, ich war als Teenager für ein Kindercamp zuständig als Gesamtleiter mit einem weiteren, aber der hat sich immer schön im Hintergrund gehalten und ich war 15, wir hatten 70 Kids, wenn ich es richtig erinnere, und ich war einfach überfordert. Ich war einfach überfordert, weil ich die Tools nicht hatte und das ist etwas, was ich immer wieder erfahre. Man wird dann häufig, wenn die Gemeinde das Gefühl hat, boah, der kann was, dann kriegen die Leute Verantwortung, aber dann hat man einfach kein Netzwerk. Also es ist niemanden, der einen dann ausbildet, der mit einem reflektiert. Also wenn ich mir Jesus halt angucke, der schmeißt seine Jünger auch ganz oft in die Herausforderung. Aber dann gibt's auch die Reflexion. Dann gibt's auch mit ihnen, dass er ihnen aufzeigt, was sie da jetzt lernen können. Und er nimmt sich ganz viel Zeit für sie, sie individuell zu prägen und zu formen. Und das fehlte mir immer. Und dann macht man, glaube ich, auch unnötig viele Fehler. Und man leitet aus einem unreifen Charakter heraus. Und man verbrennt sich im Sinne von, man gibt viel zu viel Energie in Dinge rein, Und man weiß zum Beispiel nicht, wann man mal was aufhören muss, weil man gar nicht, niemand hat, der mit einem das reflektiert, sondern man ist einfach so reingeschmissen. Und ich habe die große Sorge einerseits, aber auch gleichzeitig sehe ich das große Potenzial, jungen Leitern Dinge an die Hand zu geben, dass sie nicht ausbrennen, sondern dass sie, so wie es Paulus halt mal sagt, so den langen Lauf auch durchziehen und am Ende des Tages zurückgucken und sagen, wow, ich habe wirklich das, was Gott mir gegeben hat, habe ich bis ans Ende gebracht. Was auch immer das heißt. Erfolg ist ja so eine Definition, da pfropfen wir oft unsere Definition von Erfolg, die wir aus dem Business-Kontext kennen, gerne mal auf das, was Gott mit uns macht. Und wenn ich mir Johannes den Täufer angucke, den Jesus als den erfolgreichsten Menschen ansieht, dann denke ich mir, okay, Jesus hat einen anderen Erfolgsbegriff. Aber ich möchte, dass aus Gottes Perspektive die Leiter wirklich Impact haben und da so ein bisschen mitwirken zu dürfen und selber, wie es Biljane schon sagte, ganz egoistisch, selber unendlich viel zu lernen, weil wenn man lehrt, lernt man viel mehr, als wenn man konsumiert. Das finde ich eigentlich eine großartige Motivation.
Ich würde auch gerne noch ergänzen, wir haben ja auch unterschiedliche Tools bei Hills and Valleys gehabt, zum Beispiel die 7 Handlungsfelder der Führung. Ich glaube, wenn wir das in unserer Leiterschaft oder auch unsere Leiter früher schon gehabt hätten und da einfach auch mal den Blick auf die unterschiedlichen, ja, Handlungsfelder hätten werfen können, um einfach für sich zu gucken, wie kann man denn Dinge verteilen, wie kann man denn Dinge angehen, wie kann ich mir das Leben als Leiter vielleicht auch leichter machen. Ich glaube, dann wäre es uns allen leichter gegangen. Und da mit über 50 Jahren bei Hills and Valleys sowas zu lernen, ja, also welche Handlungsfelder es da gibt und wie man da ganz praktisch und einfach arbeiten kann, da denke ich, warum sollte man das den jungen Menschen, die jetzt starten, vorenthalten und ihnen das Leben schwer lassen, ist eine gute Möglichkeit, ihnen das zu erleichtern und ihnen solche Dinge mitzugeben.
Ich finde, Handlungsfelder finde ich ein großartiges Beispiel, weil für mich ist es wie eine Roadmap. Was kann ich denn, wo kann ich denn dran arbeiten als Leiter? Und häufig, wenn wir dann, das ein Handlungsfeld ist operativ und die Erkenntnis ist dann, wir alle arbeiten irgendwie 85%, 95% im Operativen. Und es gäbe doch so viel anderes, wo wir viel mehr Impact haben könnten. Zum Beispiel haben wir sehr intensiv kulturell dann gearbeitet. Also haben in der Gemeinde Begegnungsräume geschaffen, Reflexionsräume, Räume zur Emotion. Haben versucht, die Kultur wirklich zu prägen, anders zu prägen. Wie weit uns das gelungen ist, ist eine ganz andere Frage. Aber wir haben da gesehen, okay, auf dem Feld können wir eine Menge machen und da haben wir auch eine Menge zu geben, während wir operativ schon längst über unseren Zenit hinaus sind.
Noch mehr Meetings werden es vielleicht nicht richten. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung an der Stelle. Was sind denn jetzt aktuell so eure konkreten Schritte, um den zweiten Standort vorzubereiten? Mögt ihr uns da ein bisschen mit reinnehmen? Was macht ihr da gerade als Teil des Teams vor Ort in Wasserburg?
Ja, wir sind gerade in der Trainingsphase tatsächlich. Wir sind in der Vorbereitung. Also wir planen Hills and Valleys im nächsten Jahr zu starten. Und wir sind ganz konkret gerade wirklich im Training. Wir treffen uns monatlich, fast monatlich einmal, um eben die Wochenenden zu trainieren, die Vorträge beziehungsweise die Trainingseinheiten miteinander zu simulieren, laden uns Leute ein, die uns Feedback geben, einfach um das auch gut zu machen. Und wir treffen uns als Team einfach auch regelmäßig zum Teambuilding, einfach, dass wir uns verknüpfen, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir wirklich so als Freunde unterwegs sind und nicht einfach irgendwie als Referenten oder Trainer, sondern dass wir wirklich auch miteinander verbunden sind. Und da sind wir ganz konkret gerade dabei, tief einzusteigen und ja, die Dinge für nächstes Jahr vorzubereiten.
Wenn jemand jetzt überlegt beim Hören, Mensch, könnte ich mir auch gut vorstellen, was dürfen denn Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten, die sich bewusst für den zweiten Standort im Süden Deutschlands bewerben? Wo sind da Gemeinsamkeiten oder vielleicht auch Unterschiede gegenüber dem bisherigen Training?
Der erstmal objektiv bestehende Unterschied wird sein, sie müssen nicht so weit fahren, wenn sie aus dem Süden kommen. Also dann wird es auch für Österreicher, für Schweizer, für den gesamten süddeutschen Raum einfacher, weil man muss sagen, diese 18 Monate, man kriegt eine Menge, aber man muss natürlich auch investieren, weil nach Herne fahren hieß für uns immer am Freitagmorgen losfahren und am Sonntagabend spät nach Hause kommen. Manchmal muss man sogar fliegen, um das überhaupt zu bewältigen. Und dann kam der Montag und die neue Woche. Und ich glaube, es macht schon erstmal einen Unterschied, wenn man nicht so weit fahren muss. Dann würde ich auch einen Unterschied daran sehen, dass dieses Hope Center einfach, ja, nahezu prädestiniert ist, wenn es in diesem Hope Center, was wir anstreben, stattfinden kann, einfach von den Räumlichkeiten und der Atmosphäre in diesem Hope Center fast prädestiniert ist für auch Hills and Valleys. Dort sind Leiter, dort sind ist Begegnung und Hills & Valleys kann, glaube ich, in das Hope Center hineinwirken und positive Effekte haben, aber auch das Gebäude ist einfach hochattraktiv, finde ich. Jetzt sage ich nicht, dass der Herne-Standort nicht attraktiv ist, von seinen Räumlichkeiten gar nicht, sondern da ist tatsächlich einfach auch ein Gebäude, das regelrecht gedacht ist für diese Art von Veranstaltung und Zusammenkunft.
Genau, aber inhaltlich würde ich sagen, wird sich wahrscheinlich nicht viel verändern. Wir haben das gleiche Curriculum. Wir wünschen uns natürlich auch die gleiche Verbundenheit und Atmosphäre, wie das in Herne der Fall war. Genau, also ich denke, das wird bleiben. Das wird der feste Kern sein.
Und es gibt ja auch einen engen Austausch zwischen dem Leitungsteam und zwischen auch der Svenja als Summit-Leiterin, ja, die ja auch maßgeblich an der Prägung mit beteiligt ist. Sie wird ja auch sicherlich mal die Wochenenden am Anfang mit vor Ort sein. Das heißt also, da gibt es eine enge Vernetzung. Ja, also zwar, ihr habt ein eigenständiges Team, aber ja doch sehr regelmäßig Austausch, nehme ich mal an.
Genau, wir haben regelmäßig Austausch. Wir kriegen ja auch von Svenja die Materialien. Wir finden das Rad ja jetzt gerade nicht neu, sondern wir arbeiten auf dem Fundament, das bestehende Leitungsteam gebaut hat. Es kann natürlich sein, weil es ja auch agil sein soll, dass wir mal einzelne Dinge weiterentwickeln, dass wir es anpassen, dass wir auch sehen, boah, da bräuchten wir für die Gruppe nochmal dieses oder jenes. Dieser Raum ist natürlich schon, aber wir sind da auch ganz, also wir müssen es erstmal so gut hinbekommen. Das wird erstmal die große Challenge. Also dieselbe Atmosphäre erstmal zu schaffen, in der Qualität zu trainieren, eine Gruppe zu bauen, das sind erstmal so viele Herausforderungen, das wollen wir erstmal hinkriegen. Und dann können wir uns überlegen, wie man auch mal einzelne Inhalte vielleicht umstellt oder andere Schwerpunkte setzt.
Wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, 5 Jahre in die Zukunft zu schauen und ja im Grunde genommen schon mal zu sehen, was sich da entwickelt, wo seht ihr Hills & Valleys und was wünscht ihr euch generell für die weitere Entwicklung des Projekts?
Naja, also natürlich erstmal ganz, ganz viele Leiterinnen und Leiter, die sich uns anschließen, die Hills & Valleys durchlaufen und einfach auch mitarbeiten, ja. Also ich wünsche mir wirklich so ein großes Netzwerk auch hier im südbayerischen Raum und ja, eine große Mitarbeiterschaft würde ich jetzt gar nicht sagen. Mitarbeiterschaft, das klingt wieder irgendwie so verpflichtend irgendwie, aber Hills & Valleys zeichnet ja eigentlich aus, so dass man es gerne macht und das so viel Spaß macht. Und das würde ich mir wünschen, eine große Gemeinschaft einfach, das trifft es vielleicht besser.
Ich wünsche mir ermächtigte und ermutigte Leiter, weil Ermächtigung und Selbstermächtigung war ein Riesenthema für die Leute. Das habe ich beobachtet, wie Leute richtig stark werden, richtig aufblühen. Da ist schon so viel Potenzial da, aber das ist irgendwie gehemmt. Und plötzlich, bam, sind die voll da. Das habe ich an vielen Stellen beobachtet in meinem Team und zumindest in Teilen auch an mir selber. Und das finde ich, das wünsche ich mir. Ermächtigte, ermutigte Leiter, die das, was Gott für sie vorbereitet hat, ja, zur Wirklichkeit werden lassen und dabei Tiefgang behalten. Nicht ausbrennen, nicht die Lust verlieren, sondern im Gegenteil, dass sie ganz viel Tiefe und Reife dabei erreichen. Das ist so mein Bild. Und da mitwirken zu dürfen, Generationen von Leitern zu prägen, das finde ich super inspirierend.
In diesem Sinne noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was möchtet ihr als Leiterin oder als Leiter als nächstes trainieren und warum?
Also ich trainiere gerade ganz aktiv, habe auch über diesen Führungsschmerzpunkt nochmal nachgedacht, weil wir den Parcours im Rahmen unseres Trainings dann nochmal durchgeführt haben. Ich trainiere gerade, ich darf auch mal 80% abliefern und es reicht. Ich darf auch mal einen Fehler machen. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht immer gewinnen. Das ist für mich ein Riesenerkenntnis, auch wenn das so banal klingen mag. Ja, wenn ich mal auch beruflich, auch wenn ich mal nicht gewinne, dann muss ich nicht zu Tode betrübt sein, sondern es ist ganz normal, dass man mal nicht erfolgreich ist. Und ich, auch bei mir ist das erlaubt. Das trainiere ich gerade, ganz aktiv.
Ja, und ich würde sagen, ich trainiere Angst abbauen. Weil bei mir ist es nach wie vor, wie ich das eingangs auch erzählt habe, dieses vorne auf der Bühne stehen, das macht mir immer noch Angst und verunsichert mich. Aber ich habe auch gemerkt, dass Dinge da auch klappen. Und da geht's bei mir jetzt ganz, ganz viel darum zu trainieren, diese Angst abzubauen und da auch ein Stück ein Zuhause zu finden und lockerer zu werden.
Sehr schön. Liebe Biljana, lieber Benny, vielen, vielen Dank für den mutigen Austausch über das Beenden und über das Neustarten, über die Höhen und die Tiefen in der Leiterschaft. War mir eine besondere Freude, heute mit euch mich dazu auszutauschen. Gottes Segen für alle weiteren Entscheidungen, die getroffen werden müssen und auch für die nächsten gemeinsamen Schritte. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Ciao.
Das war der Hills & Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!